auch nochmal mit uns zusammen beten? Ja, ich denke, dass Jesus, danke für diese Gnade, in deiner Gemeinde sein zu dürfen, Herr Jesus. Und ich bitte dich, Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du mir Freimütigkeit auch gibst, im Herzen wirklich das zu reden, Herr Jesus, was du mir wirklich aufs Herz gelegt hast, Herr. Und ich danke dich und preise dich dafür. Segne bitte meine Geschwister, segne mich, salb meine Lippen, salb die Herzen, die zuhören, Herr Jesus. Und danke dafür. Amen. Amen. Ich freue mich ja immer wieder, bei euch kommen zu dürfen und dass auch das Vertrauen ist, dass ich überhaupt noch mal eingeladen werde, ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, habt ihr auch gerade, wo wir den Lobpreis gehört haben, da konnte ich ja doch in den einen oder anderen Chorus die Verse oder Worte, die gefallen sind, gar nicht den Mund schließen. Das ging automatisch, geht das auf. Wisst ihr? Und ich habe gedacht, vor meiner Bekehrung, wenn die Leidenschaft des Zorns kam, dann habe ich auch nicht lang überlegen müssen. Da kamen die Worte auch automatisch raus und ich habe die Leute beflucht. Und ich freue mich darüber, dass es anders in meinem Leben geworden ist, dass ich eine andere Leidenschaft bekommen habe und die ich jetzt selber eigentlich entdeckt habe. Es kriegst es nicht unter Kontrolle, wenn es um Gottes Gnade und um sein Lob geht. Amen. Es kommen die Worte raus. Ist das nicht gut? Preis den Herrn. Bin ich echt dankbar dafür. Ja, ich möchte mit euch zusammen auch gleich einsteigen in Römer Kapitel 15, Vers 4. Da heißt es, was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Alte Testament ist ja viel, wo wenig wirklich reinschauen, weil es ja den Anschein für ihnen viel zu viel Gesetz und Ordnungen und Opferrituale und Stammbäume und ich weiß nicht, was alles man da drin lesen tut, Gerichte. Und ich habe entdeckt, das Alte Testament, wenn ich lesen tue, ist bereichert dermaßen mein Glaubensleben. Und ich kann die Zusammenhänge neutestamentlich, was Christus für uns ist und was er durch uns gemacht hat, erst einmal wirklich verstehen. Und den Heiligen Geist, Gott war es wichtig gewesen, uns im Neuen Testament aus solche Verse zu hinterlassen und uns mitzuteilen, dass wir gerade im Alten Testament darauf achten, dass es für uns geschrieben worden ist, dass wir Hoffnung daraus schöpfen können. Preis den Herrn, dass wir es auch immer wieder entdecken und finden können. Und wenn wir zum Beispiel sehen, wie das Volk Israel aus Ägypten errettet worden ist, dann können wir feststellen, dass diese ganze Plagen, die Gott als Gericht in Ägypten passieren hat lassen, dass das letztendlich Götzen waren, wo Gott Gericht in Ägypten an die Welt mit Götzengericht auch gehalten hat. Parallel dazu war es nicht nur gewesen, dass er sein Volk aus Ägypten und aus der Gefangenschaft hinausgeführt hat, sondern er hat auch gleichzeitig Gericht an die Welt und an die Götzen der Ägypter Gericht gehalten. Das muss man auch ein Stück weit verstehen. Nichts ist einfach den Zufall überlassen, sondern Gott hat mit die Welt, mit die Menschen, hat er seine Pläne. Und nicht die Menschen machen Geschichte mit Gott, sondern Gott macht mit die Menschen Geschichte. Nicht umgedreht. Ist es so? Gott ist immer noch derjenige, der das Zepter in der Hand hat. Gott macht Geschichte mit den Menschen und nicht umgedreht. Es ist nicht so, dass die Menschen irgendwo handieren und Gott ist derjenige, der jetzt einspringt und das Beste daraus machen tut. Gott ist die Menschen ihr Handlanger nicht, sondern er ist souverän, er herrscht, er regiert immer noch. Wenn wir es auch in die Welt oft nicht verstehen und sehen, warum es so ist, aber wir sehen von der Schrift her, dass Gott immer noch Gott ist und dass er sein Zepter nicht außer Hand gegeben hat. Ist es so? Amen. Schau, und so wie wir, und ich muss jetzt sehen, dass ich Ach, da haben wir eine Uhr. Ich hoffe, die funktioniert. Ja. Muss ich doch immer ein bisschen auf die Zeit achten. Sehr gut. Und wir können sehen das Bild, dass die Israeliten aus der Gefangenschaft von den Götzen befreit worden sind, von der Herrschaft des Pharao, wo sie in Sklaverei gewesen sind und dann durchs Meer hindurch auf eine andere Seite rüberkam und wirklich ein Schnitt passiert ist, wo sie wirklich unter Gottes Herrschaft gewesen sind, frei von Pharao, der ein Bild des Satans ist und Ägypten ein Bild der Welt ist und uns zum Verständnis gegeben ist, was es heißt, wirklich frei zu sein. Und das kennen wir dann auch lesen, dass wie Mose durch dieses Meer gezogen ist und wirklich in Freiheit hineingekommen ist, durch das Meer, wie Gott das Gericht der Ägypter geschickt hat, mit das Meer, dass die in den Meer alle ertrunken worden sind. Die haben Gericht Gottes erfahren. Das war nicht irgendwas gewesen, wo Gott gesagt hat, naja, gut, jetzt handeln die so, jetzt muss ich eben das machen. Nein, Gott hat Gericht an die Ägypter gegeben. Und wie das Volk durch war gewesen, hat Mose ein Lied gesungen. Ich glaube, ihr kennt das alles aus dem zweiten Buch Mose, wie er in diese Freiheit mit seinem Volk hineingekommen ist. Ich habe mich da nur ein Vers mal hinausgegriffen, der das Ganze ja überhaupt auf den Punkt bringt, nämlich zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 2, da heißt es, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Ich glaube, da könnte jeder wiedergeborene Christ, der Freiheit erfahren hat von Sünde und von Finsternis, der kann genau in diesen Lied mit einstimmen. Kennt ihr dazu Amen sagen? Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Wir würden wahrscheinlich singen, er ist unseres Retters, Jesus Christus. Er ist der Vater. Und Christus hat uns errettet. Wir sind erlöst. Wir sind befreit. Wir kennen das in Kolosser Kapitel 1, die Verse 13, wenn wir lesen, da heißt es, der uns, damit bist du und ich auch gemeint, der uns aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Gott hat uns als Gläubige, vielleicht ist ja unter euch einer, der nie wirklich mit irgendwelche okkulte Sachen zu tun gehabt hat, mit irgendwelchen Götzendienst oder sonst viele spiritistische Sachen gemacht hat, der sagen tut, na, ich war doch nicht in Finsternis gewesen oder unter die Macht der Finsternis. Doch waren wir alle als Gottes Schöpfung, die nicht wiedergeboren sind und keine Kinder Gottes gewesen sind. Wir waren alle unter dieser Macht der Finsternis eingeschlossen. Auch du, auch ich. Wir waren alle unter dieser Herrschaft der Finsternis, unter diese Gewalten. Luther hat ja einmal gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, sagt er, der Mensch ist ein Reittier. Entweder reitet ihn Satan oder es reitet ihn Gott. Eins von beiden. Es gibt keine Neutralität. Es gibt keine Grauzone. Es gibt nur Licht oder Finsternis. Ausfertig. Das können wir uns nicht schönreden. Das würden wir uns gerne schönreden. Wisst ihr, ein Bekannter oder Brüder, ich glaube, drei Brüder waren wir gewesen. Wir haben zusammengesessen, haben Austausch gehabt, haben Gebetszeit gehabt. Und irgendwann sagt da einer von den Brüdern, wisst ihr, ich glaube, Gott hat uns errettet, weil er ja irgendwie bei uns was Gutes gesehen hat. Ich war geschockt, wie ich das von dem Bruder gehört habe. Der war 25 Jahre bekehrter Christ. Und er hat diese Aussage gesagt. Ich sagte zu ihm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du das sagst. Ich glaube das schon. Ich sage, wenn du das glaubst, dann hast du das ganze Evangelium nicht verstanden. Wenn du wirklich denkst, in dir irgendwas Gutes wäre, dass Gott gesagt hat, für den gehe ich am Kreuz und sterbe ich, der ist es wert, dann sagst du genau das Verkehrte, was die Bibel mir sagen tut, nämlich in Römerbrief Kapitel 3, Vers 23. Nicht ein einziger ist gut, nicht ein einziger ist tauglich. Allesamt sind sie abgefallen, ob Grieche oder Jude. Keinen hat den Vorzug, ist es so? Gott hat uns aus Gnade errettet. Ich habe ja, weiß nicht, ob ihr Leo Bigger kennt, da ist er in der Schweiz, da hat er unheimlich Erfolg, was dem betreffend tut. Da war eine Sinti-Gemeinde gewesen und hat gedient und hat gepredigt. Und inhaltlich von der Predigt habe ich hundertprozentig unterschrieben und habe Ja und Amen gesagt. Die war top gewesen. Aber in die Predigt sagte er dann, und Gott hat dich errettet, Gott hat dich gerufen, weil er das Potenzial in dich gesehen hat. Das ist für mich Humanismus in der Vollendung. Und die Leute applaudieren. Die freuen sich darüber. Die sagen, toll, dass ich so bin. Dass Gott das Tolle in mir gesehen hat, weil ich sehe das auch. Ich habe so ein paar meine Schwächen, das stimmt. Und ich habe so einiges, was ich verkehrt gemacht hat und was Gott Sünde macht. Das stimmt. Aber ich kann von Gott gebraucht werden, weil das wirklich Potenzial in mich ist. Versteht ihr? Überspitzt mal gesagt. Das bringt es doch letztendlich hervor. Ist das doch ein Evangelium? Mitnichten. Und die Leute applaudieren das. Darf man das sagen? Hier von der Kanzel habe ich keine Probleme, das mitzusagen. Aus, Punkt, fertig, interessiert mich nicht. Die Bibel sagt, Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 6. Auch euch, damit meint er die Gemeinde, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandelte nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Klar, haben wir darüber gerade gesprochen, die Finsternis, wo sie drunter verhaftet sind, wo wirken tut, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten. Paulus nimmt sich jetzt hier mit rein, da sagt, ich war nicht besser wie ihr gewesen, wir waren allesamt da innen gewesen, in den Listen unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Wir waren nicht nur verhaftet unter Finsternis, so dass wir ohnmächtig gewesen wären, wie Marionetten und nur noch das Böse getan haben, weil ja der Böse so unter uns geherrscht hat. Hier zeigt er uns auch gleichzeitig, dass wir daran selbst beteiligt gewesen sind. Wir sind die Lüste unseres Fleisches nachgegangen. Wir sind schuldig von Gott. Nicht nur, dass wir aus der Macht der Finsternis befreit worden sind, unter die wir uns selber hätten gar nicht befreien können, die auch Einfluss auf unser Leben gehabt haben, aber auch gleichzeitig, wo Gott uns zur Verantwortung zieht, wo Paulus sagt dazu, da seid ihr und ich alle nicht besser, keiner von uns hat es in irgendeiner Weise verdient, errettet zu werden und dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, um dass du errettet werden kannst. Ich glaube, das müssen wir auch immer wieder hören, das müssen wir auch immer wieder in unseren Herzen wahrnehmen. Sonst geht uns das Evangelium der Gnade Gottes verloren. Weil immer wieder stelle ich fest, auch selber in meinem Leben, dass mit den Jahren, wo ich Christ wäre, so selbstverständlich Dinge lasse, die ich früher getan habe und die vor Gott Sünde gehießen haben. Ich merke, dass ich heute diese Dinge von ganz alleine lasse. Ich habe da keine Kämpfe mehr, weil ich sie nicht mehr will. Aber dadurch ist in mir so eine Selbstverständlichkeit hineingewachsen und eine Selbstgerechtigkeit wächst in mir, dass ich Dinge so mache, die vor Gott angenehm sind. Versteht ihr, was ich meine? Und in dem allen fange ich dann an, ein Maßstab für Sünder zu werden und dass sie doch auch anfangen umzukehren und ihr Leben in Ordnung so vor Gott bringen. Versteht ihr? Ich vermisch was. Ich vermisch nämlich Gnade mit Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Und wenn ich immer wieder Gottes Wort lesen tue, gerade solche Stellen, dann geht es mir gut. Andere sagen, ja, das musst du ja nicht immer vorlesen, dass wir uns so niederfühlen. Ja, wieso denn nicht? Das ist doch eine Tatsache. Das ist doch eine Wahrheit. Und über diese Wahrheit kann ich doch dankbar sein, weil das bin ich noch, das bin ich gewesen. Das bin ich nicht mehr. Wenn du damit Probleme hast, musst du dir mal die Frage stellen, ob es du noch bist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich darüber Freiheit habe, weil es mir die Größe und die Gnade Gottes aufzeigt, wer ich gewesen bin, und die Gnade Gottes immer wieder im Fokus groß in mein Leben wird, kann ich doch nur Gott dankbar sein. Ist es so? In die Verse Epheser 2, 4 und 5, da heißt es, Gott aber, der reich an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in Vergehungen tot waren, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Wir waren tot in Sünden. Tot. Gott hat uns lebendig machen müssen. Gott hat nicht an uns irgendwas reparieren müssen, weil ein Teil von uns gut gewesen ist. Naja, und dieser schlechte Teil, das stimmt ja, ich habe ja mal gelogen, ich war ja auch mal böse, ich habe ja auch mal ein schlechtes Wort gesagt, ich habe ja auch mal vielleicht betrogen, vielleicht habe ich noch schlimmere Sachen gemacht. Das stimmt, das muss vor Gott, da brauche ich Vergebung. Aber so das Innerliche, das Potenzial, das Gott gefunden hat, das Gute, was noch in mir innen ist, dass Gott gebrauchen kann. Ja, das muss nicht mit Christus am Kreuz sterben. Nur das Schlichte. Wir müssen komplett sterben. Selbst das, was wir meinen, noch gut ist, muss mit Christus am Kreuz sterben. Oder sagt uns die Bibel was anderes? Wir waren tot in Sünden. Wir müssten mit Christus sterben am Kreuz von Golgatha. Und er musste aus uns eine neue Schöpfung machen. Nicht ein Teil von uns musste er neu machen, sondern komplett neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, wie sie im ganzen Universum nicht zu finden ist. Diese Schöpfung, wie wir sie sind als Kinder Gottes, hat es zuvor im ganzen Universum noch nie gegeben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn ich jetzt den Stoff und den Holz getrennt von sich. Das Holz musste mal zubereitet werden und auch der Stoff musste mal zubereitet werden, die Sitzfläche. Dann sind das Teile, die zusammengeführt worden sind und vielleicht bis zu der Zeit, wo der Stuhl noch nicht erfunden worden ist und plötzlich ein Stuhl da war, dann war das was Neues gewesen. Aber dann war es aus Material gewesen, das schon vorhanden gewesen ist. In dem Sinn war es schon da. Aber unsere neue Schöpfung, diese Neugeburt, das hat es noch nie im ganzen Universum gegeben. Ist das nicht was Wunderbares, das zu hören, was Gott aus uns, Kinder Gottes, gemacht hat? Er hat uns nicht nur errettet von Sünde und von Schuld, von Finsternis, er hat uns nicht nur wiedergeboren, dass wir Ewigkeitsfreude haben, wissen, dass wir einmal bei Gott sein können. Wisst ihr, wir hätten errettet sein können, ewiges Leben haben können, ohne dass wir Kinder Gottes sind. Wäre das möglich? Hundertprozentig. Die Engels leben auch ewig. Sind sie deswegen Kinder Gottes? Nicht im Geringsten. Kinder Gottes ist ein Obolus, den Gott noch draufgesetzt hat. Er hätte uns retten können, ewig, ohne dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Kinder Gottes sind, hat er gemacht, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und dass er uns geboren hat, dass wir zu Kinder Gottes geworden sind, die den Geist Christi in sich haben und die da rufen, aber lieber Vater. Das ist die Krönung, was Gott obendrauf für uns gesetzt hat. Er hat uns nicht nur ewiges Leben geschenkt, er hat uns auch zu Kinder Gottes gemacht. Er hat uns zu Miterben gemacht. Das hätte er gar nicht alles machen müssen. Wir hätten uns lieber schon erfreuen können und glücklich sein können, ewig leben zu dürfen in Gottes Gegenwart. Er hat noch einen obendrauf gesetzt. Er macht uns zu Kindern, zu Miterben und er macht uns zu seinem Eigentumsvolk. Das macht Gott mit dir und mit mir. Wir sind nicht nur erlöst von der Finsternis und von Sünde. Wir haben nicht nur ewiges Leben. Gott hat uns auch zu seinem Eigentumsvolk gemacht. In Titus Kapitel 2, Vers 14, da steht es, der sich selbst für uns hingegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Ist das nicht was Wunderbares? Dass Gott sagt, dass er dich nicht nur rettet, dass er dich nicht nur vor Hölle bewahrt, vor Verdammnis bewahrt, sondern dass er dir sagt, du, ich mach noch mehr. Ich mach aus dich ein Kind Gottes. Ich zähle dich, nimm dich zu meiner Familie rein. Ich nimm dich zu mein Eigentum. Du kriegst mein Stempel, mein Siegel drauf, den Heiligen Geist. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du hast den Siegel Gottes auf dein Leben. Sag mir, wer kann den Siegel Gottes brechen? Wer? Wer bricht den Siegel Gottes in dein Leben? Du selber? Du selber auch nicht. Wer bricht das Siegel Gottes? Der Einzige, der den Siegel Gottes brechen kann, ist das Lamm Gottes. Das Einzige, wer den Siegel Gottes brechen kann, ist das Lamm Gottes. Wenn ihr lesen tut, Offenbarung Kapitel 5, war niemand zu finden, der die Siegel Gottes brechen konnte. Niemand. Niemand zu finden. Richtig? Und wir müssen ja gucken von der Bibel her, wenn man von einem Siegel Gottes spricht, wer ein Siegel Gottes öffnen kann. Darauf muss ich suchen, ob die Bibel eine Antwort drauf hat. Und die Bibel hat eine Antwort drauf. Und die sagt, es war niemand zu finden, außer das Lamm, Christus. Der bricht das Siegel auf. Niemand anderes. Und was sagt er? Dass er uns den Heiligen Geist gibt und er wird bis in Ewigkeit bei uns bleiben. Ist das nicht was Wunderbares, das zu hören? Dass der Heilige Geist ewig bei uns bleibt? Wisst ihr, viele kommen und machen ganz fromme Gebete wie David, der gebetet hat, o Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Im Alten Testament haben nie den Heiligen Geist in sich gehabt, nur auf sich. Auch ein David. Du wirst im Alten Testament nirgendwo finden, dass der Heilige Geist in die Menschen gewesen ist, sondern er war nur auf die Menschen gewesen. Deswegen hat David gebetet, nimm deinen Heiligen Geist von mir. Nicht von mir. Jesus sagt, dass der Heilige Geist in uns gekommen ist. Und er sagt, na, er bleibt ewig bei euch. Du kannst den Heiligen Geist betrieben. Du kannst den Heiligen Geist, kannst du, dass er sehr leise in dein Leben wird und dass du ihn nicht hörst. Aber die Bibel spricht an keiner Stelle, dass der Heilige Geist von dir geht. Das ist nicht zu finden. Ist das nicht eine gute Botschaft, das zu wissen, dass Gott treu ist, auch wenn ich untreu bin? Dass ich weiß, dass er nicht nur errettet hat, nicht nur zum Kind Gottes sagt, nicht nur zum Eigentumsvolk mich berufen hat, sondern auch mit zum Erben gemacht hat. Wir können lesen in Offenbarung, die Kapitel 5, die Verse 9 bis 10. Und sie singen ein neues Lied. Wer singt jetzt in die Offenbarung ein neues Lied? Alle, die mit dem Lamm des Blutes erkauft worden sind. Richtig? Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft. Durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nationen und hast sie unseren Gott zu Könige und Priester gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Siehst du deine Berufung? Siehst du, was wir durch Gott geworden sind? Das Lied Mose war ein Lied aus der Befreiung raus. Die Bibel sagt, alles ist uns geschrieben, dass wir drin Hoffnung haben, dass wir da drin lernen sollen. Und genau dieses neue Lied als Volk Gottes singen wir jetzt, die mit dem Blut des Lammes erkauft worden sind. Und nicht nur, dass du Königskind bist, sondern auch priesterlich bist. Das hat es im Alten Testament genauso nicht gegeben. Ein Priester konnte nicht König sein und ein König konnte nicht Priester sein, ist es richtig? Beides war getrennt. Neutestamentlich sagt er, ihr seid ein priesterliches Königtum. Beides zusammen. Dazu hat uns Gott gemacht. Und wer ist unser Hohenpriester? Ein Hohenpriester, der nicht nach die aaronitische Stammlinie Priester geworden ist. Hohenpriester hätte Jesus in Israel nicht werden können. Warum? Weil er aus dem Stamm Juda gewesen ist. Nicht aus dem Stamm Aaron, aus Levit gewesen ist. Die Bibel sagt neutestamentlich, dass wir einen Hohenpriester jetzt neutestamentlich haben, der nicht menschlich auf die Welt gestellt worden ist und den Dienst macht, sondern geistlich in die himmlische Regionen ein Hohenpriester ist und den Gott für uns, für sein Eigentumsvolk gestellt hat, nämlich Jesus Christus. Ist das nicht was Wunderbares zu wissen? Merkt ihr, dass das, was in die Welt gesetzt ist an Ordnungen, was Gott gestellt hat, dass es weit an Geistlichen, was Gott durch sein Volk, durch Jesus Christus sich gemacht hat, weit darüber rausgeht. Wir sind gesegnet. Wir sind ein priesterliches Königtum. Hör zu, Priester, und ich muss aufpassen, dass ich nicht vom Thema wegkomme, Priester hatten die Aufgabe gehabt, nicht nur am Altar zu dienen, im Zelt zu dienen, was mit Opferbereitung zu tun hat gehabt und all diese Dinge. Priester haben auch die Aufgabe gehabt, das Volk Gottes, das Wort Gottes zu lehren. Auch diese Aufgabe haben die Leviten gehabt. Und jetzt sagt Gott, du bist Priester. Was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist, eine verlorene Welt, eine Schöpfung draußen, die Gott nicht kennt, das Wort Gottes zu erklären und verständlich zu machen, dass sie als Geschöpfe Gottes Rettung bekommen dürfen durch Jesus Christus. Merkst du, wozu Gott dich berufen hat, wozu du da bist, was für eine Berufung du hast? Natürlich hat Gott in die Gemeinde Lehrer, Evangelisten, Hirten, Ältesten, all diese Begabung, hat er ja extra Ämter hingestellt in die Gemeinde. Die sind explizit genau für dieses Amt zuständig. Aber jeder einzelne Christ, jeder einzelne wiedergeborenes Kind Gottes hat ein priesterliches Dienst, nämlich das Evangelium, eine verlorene Welt zu verkündigen. Ihr habt die Wahrheit. Ich und du, wir haben die Wahrheit. Die Wahrheit, wie sie in die Welt nicht zu finden ist. Eine Wahrheit, die von Gott ganz persönlich durch seinen Geist in unserem Leben nicht nur gedanklich passiert ist, sondern wirklich in uns übergegangen ist und aus uns was gemacht hat zu Gottes Ehre. Diese Wahrheit ist kraftvoll und lebendig. Das ist keine Wahrheit, die nur dein Intellekt anstoßen tut, wo du darüber was nachdenken kannst, sondern diese Wahrheit ist lebendig. Diese Wahrheit ist Jesus Christus selbst. Diese Wahrheit ist Gottes Wort selbst und ist kraftvoll. Amen. Und das können wir die Menschen predigen. Das dürfen wir die Menschen sagen. Wir haben was absolut null plus ultra ist. Das gibt es in die ganze Welt nicht. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Ich muss es mir auch immer wieder vergegenwärtigen. Ich muss mir auch immer wieder klar machen, dass wer ich in Christus bin. Ich muss mir immer wieder klar machen und wachrütteln, was es überhaupt heißt, ein Kind Gottes zu sein. Zu mir kam jemand, der sagte, ja, wieso bin ich kein Kind Gottes? Nein, sage ich, du bist ein Geschöpf Gottes. Die Bibel sagt mir in Johannes, alle, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu heißen. Richtig? Amen. Du bist nicht automatisch Kind Gottes, du bist Geschöpf, nichts anderes. Ja, das habe ich so noch nicht gehört. Ja, ich glaube, ich habe über die Hölle auch geredet. Ein Christ, der 4,5 Jahre in Gemeinden rumgelaufen ist und gesagt hat, er hört zum ersten Mal, dass wenn ich nicht an Jesus Christus glaube und verloren gehe, dass ich dann in die Hölle komme. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, wie gesagt, ich habe dir doch die Bibelstelle vorgelesen. Ja, heißt das, wenn ich jetzt meine Familie nicht das Evangelium predige und die sich nicht bekehren, die kommen in die Hölle? Ja, genau das. Ja, das hat mir noch keiner gesagt. Versteht ihr, merkt ihr, was für ein Mangel da ist? Es ist ein Mangel da. Wir müssen es, die Menschen, das ganze Evangelium predigen. Wir können nicht die Menschen immer bloß ein Wohlfühl-Evangelium geben. Natürlich ist in die Gemeinde, soll die Gemeinde erbaut und gestärkt werden, die soll aber auch genauso ermahnt werden. Wir können doch nicht nur die Rosinen aus der Bibel rauspicken und die Menschen predigen, dass sie am nächsten Sonntag auch ja wieder kommen. Versteht ihr, was ich meine? Im großen Teil wird es ja so praktiziert. Ja, nichts Negatives. Ich habe gehört von der Kanzel, dass gepredigt worden ist und gesagt worden ist, neutestamentlich gibt es für die Kinder Gottes kein Gericht. Das Gericht, das stattfindet, ist für die Verlorenen. Es wird kein Gericht geben zu Verdammnis für die Kinder Gottes. Da hat er recht. Das stimmt. Aber er hat nur eine Teilwahrheit gesagt. Dass er sagen tut, es gibt neutestamentlich für die Gläubigen kein Gericht. Das stimmt nicht. Weil die Bibel sagt, dass wir alle vor dem Preisgericht Gottes erscheinen müssen und uns verantworten müssen für all das Gute und Böse, was wir getan haben. Es ist kein Gericht zu Verdammnis. Da hat er recht. Das passiert am anderen Ende. Aber als Volk Gottes werden wir vor Gott vor dem Preisgericht erscheinen, richtig? Ich möchte gern wissen, wo er die Bibelstellen hinstecken tut, dass Hananias und Sapphiras tot umgefallen sind. Das ist doch neutestamentlich. Oder muss ich Apostelgeschichte rausnehmen? Was waren jetzt mit die beiden? Die sind wohl irgendwo aus dem Alten Testament rausgerutscht. In 1. Korinther lese ich, dass stehen tut, dass viele das Abendmahl nicht würdig gehalten haben, erkrankt sind und sogar gestorben sind. Na, was war das jetzt? Man war eine Streicheleinheit, musst du nicht so sehen. Oder wie wird das jetzt ausgelegt? Versteht ihr, was ich meine? Das wird klar und deutlich den Menschen beigebracht. Das höre ich nicht nur von Hören sagen, sondern das habe ich selber gehört. Das höre ich selber. Und wir können nur hoffen. Und ich glaube, dass wir in eine Zeit sind, wo wir immer mehr auf das Wort Gottes beharrlich bleiben müssen. Die Bibel sagt, wir sollen nicht über das Wort Gottes rausgehen, sondern wir sollen am Wort Gottes bleiben. Wisst ihr, und wenn ich dann sehe, dass Geistwirkung, alles was der Geist Gottes offenbart und zeigt, dass das immer mehr von der Schrift weggeht. Die Offenbarung, die die vom Heiligen Geist haben und dann von sich geben, geht von der Schrift immer weiter weg. Und Jesus hat gesagt, er sendet uns seinen Geist und er wird es uns geben, er wird es von ihm nehmen, von Jesus, wird es uns geben und wird ihn verherrlichen, Jesus, richtig? Wenn der Geist Gottes wirkt, wo wirkt er dann? Na, am Wort Gottes hin, an Christus. Wer ist dann das Wort? Christus selbst. Der Geist wirkt nie vom Wort weg, dass wir immer mehr von der Schrift weggehen und sagen müssen, naja, kann ja nicht alles geschrieben stehen. Aber wir sind ja alle voll Heiligen Geistes und inspiriert und lassen uns leiten. Nun sei mal du nicht so gesetzlich und fang du nicht an, nach dem Buchstaben zu gehen. Ich sage euch, in die letzte Zeit wird die Verführung so stark zunehmen, werden die Geistwirkungen so stark zunehmen. Und ich sage euch noch was, es werden Heilungen stattfinden. Und die Menschen werden kommen. Das siehst du doch, das ist Gott. Das siehst du doch, sein Wirken. Das siehst du doch, die Menschen werden heil. Und die preisen Gott und danken ihm dafür. Ich muss aufpassen und bin ja schon wieder völlig an einem anderen Thema vorbei. Aber weil es auch gerade so mein Herz auch bewegt, gerade in die Corona-Zeit. Die Menschen reden von Endzeit. Da sind sich alle ziemlich einig, dass wir stramstrecks nur auf die Endzeit zugehen, richtig? Und wenn wir in Matthäus Evangelium und in Lukas lesen, die Verse 24, 25 in Matthäus und die Endzeitrede Jesu Herrn, dann sagt er nicht in die letzte Zeit, dass er nochmal kraftvoll den Heiligen Geist ausgießen wird und dass er Wunder und Zeichen werden passieren an Mast, dass er jetzt nochmal so erwecken wird, die Gemeinde, im Nichten. Er sagt, was passiert in die letzte Zeit? Es wird verführt und verfolgt. Die Zeichen und Wunder nehmen nicht zu, ganz im Gegenteil. Zeichen und Wunder werden von Antichristen zur Verführung gewirkt. Richtig? Wem verführt er? Wem? Na, die Gemeinde. Die Gemeinde. Und wer ist diese Gemeinde? Na, die Gemeinde, die sehr stark Heiligen Geist inspiriert, ausgelegt ist und Zeichen und Wunder in ihrer Gemeinde unbedingt erleben wollen. Warum sollte mein Vater, wenn mein Vater zu mir sagt, das Wort Gottes ist von meinem Vater geschrieben, und wenn der sagt zu mir, Benno, pass auf, in die letzte Zeit kommt jemand, der dich verführen will. Und du erkennst ihn daran, dass er viele Zeichen und Wunder tun wird. Wir kennen in der Offenbarung lesen, dass der Antichrist sogar Tote erweckt. Und wenn du das siehst, dann sei achtsam. Na, dann wird er doch jetzt nicht auf eine andere Seite kommen und sagen, Benno, in die letzte Zeit werde ich dich noch mit mehr Zeichen und Wunder segnen. Dann würde ich sagen, hey Papa, du bringst mich völlig durcheinander. Erst soll ich auf Zeichen und Wunder achten, weil es gerade der ist, der mich verführt. Und du sendest mir jetzt noch mehr Zeichen und Wunder, dass du sagen tust, weil du mich damit segnen willst. Du bringst mich völlig durcheinander, versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Warnung, nicht ein Zeichen dafür, dass Gott uns in besonderer Weise noch mehr segnen will. Dürfen wir für Heilungen beten? Ja, natürlich, zu aller Zeit. Sollen wir dafür beten? Ja. Tut Gott diese Wunder noch, dass er heilt? Ja, natürlich. Aber doch nicht in die Art und Weise, wie sie uns oft von der Kanzel gepredigt wird, dass sie en masse die Heilungen passieren. Das ist doch gar nicht wahr. Das stimmt doch gar nicht. Wir müssen doch realistisch sein. Gott rettet doch aus der Welt raus. Richtig? Der gibt uns doch nicht den Segen, dass wir in die Welt reingehen, oder doch? Wenn ich die Bibel lese, rettet er mich weg von der Welt, nicht rein. Das gibt Acht, dass ich nicht von der Welt vereinnahmt wird. Und genau das ist ja, was sich in letzter Zeit so abspielen tut, noch vermehrt, Corona-Zeit. Was für eine Nachrichten ich da bekommen habe. Der Corona, Ich habe Nachrichten bekommen, dass einer eine Offenbarung bekommen hat unter Corona, dass das ein Dämon ist, der auf einem Pferd ist und der kommt und greift an und was nicht alles der machen tut. Und das ist nicht nur eine Nachricht. Ich habe 3, 4, 5 Nachrichten. Und das Volk Gottes, das aufstehen soll und geistlich dagegen kämpfen soll, gegen die Finsternis. Corona ist Finsternis. Da habe ich mich gefragt, was machen die erst einmal, wenn die die Gerichte Gottes erleben, wenn es richtig losgeht? Weil wenn ich das sehen kann, ist es nicht der Satan, der diese Gerichte bringt. Was ich sehen kann in die Offenbarung 5 und 6, kann ich nur sehen, dass Jesus diese Siegel öffnet und dass Gott diese Gerichte in der Welt passieren lässt. Kein Satan, keine Finsternis. Gott ist derjenige, der das zulässt. Gott ist derjenige, der diese Dinge noch in die Hand hält. Und genauso hält er noch Corona in die Hand. Er ist derjenige, der herrschen tut. Mich haben sie angerufen, haben gefragt gehabt, Benno, wie siehst du das mit Corona? Müssen wir jetzt Angst haben? Das macht mich alles ein bisschen Angst. Ich sage, beruhig dich. Nein, das ist eine Wehe vor dem Sturm. Sag ich, das ist ein Hauch vor dem Sturm. Das ist gar nichts gegen das, was noch kommen wird. Du kannst völlig relaxed bleiben als Kind Gottes, weil wir als Kinder Gottes bewahrt werden. Gott wird bei uns sein. Werden wir diese Dinge erleben, solche Wehen? Natürlich werden wir sie erleben. Erleben wir als Volk Gottes Corona? Wir erleben sie hautnah. Aber als Kinder Gottes werden wir bewahrt. Wie sieht die Bewahrung aus? Ist es so, dass ich davon nicht krank wäre? Wir können als Kinder Gottes genauso davon krank werden. Aber eins kann ich hundertprozentig sagen, dass er gesagt hat, er wird uns nicht verlassen und wird immer bei uns sein. Das Volk Gottes hat viel erleiden und erdulden müssen und haben trotzdem Frieden gehabt und konnten Gott loben und preisen, weil sie seine Versorgung erlebt haben. Gottes Reich ist inwendig in uns. Wir müssen uns nicht fürchten. Muss ich mich fürchten vor Corona? Nein. Corona bringt mich nicht im Sarg. Gott bringt mich im Sarg. Keine Krankheit bringt mich im Sarg. Gott bringt mich im Sarg. Keine Umstände. Gott ist Herr über mein Leben. Versteht ihr das? Keiner von uns, der an die Himmelstür steht, wird Gott sagen, ach, heje, jetzt ist der Rolf da, der hat Corona erwischt. Was mache ich nun? Du bist viel zufrieden. Corona, Gott hat Corona benutzt, nichts anderes. Punkt. Ich bin in Gottes Hand. Das muss ich als Kind wissen, das muss ich Menschen sagen, das muss ich Kinder Gottes sagen. Die sollen es hören, die brauchen sich nicht zu fürchten. Wenn wir Ägypten sehen, in ihre Plagen, haben die Plagen miterlebt? Die haben sie miterlebt. Die sind davon nicht weggekommen, die haben die miterlebt. Wie Elia gebetet hat, da sind ja geisterfüllte Menschen, heißt ja immer wieder Elia das Gebet 3,5 Jahre, dass es nicht mehr regnen soll. Glaubensgebet, Gebet wie Elia, glauben wir an Elia. Aber keiner hat jemals darüber gepredigt, dass Elia nichts gebetet hat aus sich selbst, sondern Elia hat den Zustand des Volkes gesehen und er hat Sünde und Abfall gesehen. Und er hat Gottes Wort gekannt. Und was war die Antwort von Gott auf Abfall und Sünde? Unsegen, der Himmel verschlossen wird, es nicht regnet und sie keine Ernte haben müssen und hungern. Das hat Elia erkannt. Und deswegen konnte er beten, dass es 3,5 Jahre nicht regnen tut. Nicht, weil er so glaubensstark war, sondern weil er genau Gottes Wort gekannt hat, den Zeit erkannt hat und genau gewusst hat, wenn das Gebet von Gott dran ist, nichts anderes. Und hat Elia den Mut gehabt, dafür zu beten? Der ist ja nicht gleich entnommen worden. Du, der hat 3,5 Jahre Hungerszeit miterlebt. Der war voll mit dabei. Wir beten alle Christen weg mit Corona, weg mit Corona. Kein Fußball gucken mehr, kein Restaurant mehr gehen, kein Kino mehr gehen, nicht mehr zusammentreffen, dass wir uns was Schönes unternehmen können. Herr, bitte, Corona weg. Das sind die Gebete der Christen. Und dass wir uns mal fragen, Herr, was willst du uns zeigen? Was ist dran? dass wir die Menschen das Evangelium predigen, dass uns klar wird, Gott hat alle Fäden in der Hand, nicht die Finsternis, nicht der Satan. Satan ist der Kettenhund Gottes, nichts anderes, hat Luther mal gesagt, ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Nichts anderes. Das ist doch gut zu wissen, oder nicht? Als Kinder Gottes, das zu hören und uns auch immer wieder damit zu ermutigen und zu stärken, dass wir Hoffnungen haben, dass wir Mut haben, dass wir wissen, Gott ist bei uns. Ich habe, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe vor anderthalb Jahren war der Verdacht bei mir gewesen auf Leukämie und alle Anzeichen waren dafür da gewesen. Ich habe plötzlich über Nacht habe ich dicke Beine bekommen, wie noch nie in meinem Leben, und die Milz war angeschwollen gewesen und das Blut hat nicht gestimmt, also sämtliche Merkmale waren dafür da, dass Verdacht auf Leukämie gewesen ist. Und die Ärztin hat dann nochmal neu Blut abgenommen und sagte, rufen Sie in 2 Tagen an, dann haben wir das Ergebnis. Und in die 2 Tage, wo ich da gewesen sind, wenn die zu mir gesagt hätte, sie müssen morgen sterben, dann hätte ich gesagt, preis den Herrn. Ich komme von Glauben zum Schauen, ob ihr mir das abnimmt oder nicht. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Den Zahn hat mir Gott gezogen. Ich weiß, was Schönes auf mich wartet. Aber ich habe eine krebskranke Mutter gehabt. Ich habe krebskranke Verwandte gehabt. Und der Gedanke war bei mir gewesen, dass wenn Leukämie da ist, dass eine Lebensveränderung wahrscheinlich stattfindet. Ich werde gar nicht mehr so arbeiten können. Finanzeneinbruch. Es ändert sich ja alles. Deine ganze Lebensweise fängt an, sich zu verändern. Das hat mir ein wenig Angst gemacht. Auf diesen Einschnitt, der dann in mein Leben hineinkommt. Das ist ja nicht von heute auf morgen bist du weg, sondern das hat einen Werdegang. Das habe ich bei meiner Mutter hautnah erlebt. Und ich sagte zu meiner Frau, und es ist ja gut, wenn man eine gute Hälfte an seiner Seite hat. Und ich sagte zu meiner Frau, erklärte ihr das und sagte auch, dass mich doch das alles so ein bisschen beängstigt. Und meine Frau sagte, Benno sagte, Gott hat uns durch so viel schwierige Situationen gebracht. Er war da, ob es unsere Ehe ist. Er war da, ob es unser Sohn war, der krebskrank gewesen ist. Er war da in all unsere Nähte und hat uns immer durchgebracht. Spielt überhaupt keine Rolle. Mit Leukämie oder ohne. Wir wissen, Gott bringt uns durch. Ich habe den Herrn gepriesen und gedankt. Der Friede Gottes war in meinem Herzen gewesen. Warum war der Frieden in meinem Herzen gewesen? Weil ich gewusst habe, dass er mich heilt. Mitnichten habe ich nicht gewusst. Hätte genauso sein können, dass ich Leukämie habe. Das Einzige, woran ich Frieden habe gehabt, ich habe gewusst, Gott ist bei mir und Gott steht mir in diese Zeit durch. Und meine Glaubenserfahrung, mein Weg mit Jesus, hat es mir immer wieder gezeigt, dass er da ist und dass er treu ist, dass er über Bitten und Verstehen in unsere Herzen wirken kann. Er kann das wirken, was wir in unserem Lebtag nicht erdenken, nicht erfühlen, sonst was machen können. Gott kann so wirken, dass es uns in unsere schlimmsten Umstände, dass es uns gut geht. Wenn Brüder, die am Pfahl gestanden haben und verbrannt worden sind und den Herrn noch gepriesen und besungen haben, dann ganz bestimmt nicht, weil das so eine tolle Glaubensbrüder waren, sondern weil der Geist Gottes in ihnen war und Gott was gewirkt hat, was wir uns gar nicht vorstellen können, und sie trotzdem Gott gepriesen haben. Warum konnte ein Stephanus, der gesteinigt worden, konnte sagen, Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihn. Er hat gesagt, vergib ihn. Warum? Weil er Jesus zur Rechten hat stehen sehen. Der war gar nicht mehr da. Der war geistlich in andere Dimensionen. Und genau so macht es Gott in unserem Leben, egal was für eine Situation. Wenn es darum geht, entschuldige das Wort, bin ich ein Einscheißer. Entschuldige das Wort. Ich habe Angst. Ich kann richtig Angst haben. Aber es ist was über meine Angst. Mein Vertrauen zu Gott und dass ich weiß, dass ich einen großen Gott habe, der weit über Bitten und Verstehen in meinem Leben wirken kann. Richtig? Amen. Amen. Und in dem bin ich jetzt wirklich zum Schluss gekommen, vom Konzept völlig ab, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Hauptsache, ihr habt Gottes Wort gehört, ihr habt Gott gehört, dass er für euch da ist, ihr habt gehört, dass ihr errettet seid, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr ein Eigentumsvolk von Gott gemacht seid, zum priesterlichen Königtum hat er euch berufen. Ihr, das ist unfassbar, wer wir in Christus sind. Das können wir oft gar nicht fassen. Normalerweise müssten wir rausgehen vor Jauchzen und die Menschen erzählen, wer wir sind und was wir durch Gott geworden sind. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir diese Wahrheiten tief in unseren Herzen aufnehmen, dann muss uns nicht unser Pastor anhalten und sagen, wir haben jetzt Evangelisation und ihr müsst jetzt auch mal Zeugnis geben und auch mal was sagen, sondern ihr würdet sagen, hey, ich gehe heute schon um Kotzen, lass mich raus. Versteht ihr? Das ist, wenn Leidenschaft in euer Leben ist und von dem erfasst sind, was Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat. Amen. Amen. In dem Sinn, der Herr segne euch.
Das hat der Heilige Geist gemacht, nicht du.